Ab und zu wurde sie schneller wie eine Spinne auf der Jagd, aber allgemein machte sie den Eindruck, als sei sie furchtbar schwach und leide unter unerträglichen Schmerzen. Sie schleifte die mageren Unterschenkel hinter sich her, der Kopf hing tief zwischen den zuckenden Schulterblättern und war nur deutlich zu erkennen. Die kriechende Gestalt durchquerte die gesamte Breite des Durchgangs und verschwand in Richtung der Aufzüge. Einen Augenblick lang geschah nichts weiter, dann wogte ein langgestreckter Schwall Dunkelheit ebenfalls an dem Durchgang vorbei und hinter der Gestalt her. Erst dachte ich an ein dickes schwarzes Seil, das an den Rändern schwach schimmernd pulsierte, doch dann lösten sich kleine Teile davon ab und ich begriff, dass es ein gigantischer Spinnenschwarm war. Die Spinnen bewegten sich lautlos und zielstrebig wie ein einziges größeres Lebewesen. Als sie in der gleichen Richtung verschwunden waren wie das abstoßende, zuckende Wesen, verflog mit einem Mal die Angst, die mich gepackt hielt, und ich konnte mich endlich wieder bewegen. Auch das Leichentuch aus Stille, das ich über mich gelegt hatte, hob sich. Ich hörte Holly wieder mit den Hemden rascheln und den Armen streuen auf der Straße kläffen. Mein Mund tat weh, meine Lippen waren feucht. Als ich sie betastete, hatte ich Blut an den Fingern. In meiner Erstarrung und Todesangst hatte ich mir die Zähne in die Zunge gebohrt. Kapitel 21. Ich schüttelte energisch den Kopf, um die eisige Benommenheit aus meinem Hirn zu vertreiben. »Holly«, zischte ich. Eins musste man dem Mädel lassen. Sie kam ruckzuck und geräuschlos mit ihren schicken Turnschuhen über den blank polierten Boden gehuscht. »Was ist denn?« fragte sie. Ihre Stimme kam mir eigenartig laut vor. »Hast du das gesehen?« »Was denn? Ich habe nichts gesehen. Oder gespürt. Es war hinter dem Durchgang dort drüben. Da hat sich was bewegt.« »Nein, gespürt habe ich auch nichts. Geht's dir nicht gut, Lucy? Du zitterst ja.« »Ich zittere nicht. Mir geht's prima. Du brauchst nicht den Arm, um mich zu legen. Da drüben ist dein Stuhl. Willst du dich vielleicht kurz setzen?« »Nein! Bist du mein Kindermädchen oder was?« »Gut, dann gehen wir die anderen suchen. Es ist sowieso Zeit, dass wir uns wieder mit ihnen treffen.« Einen Stock tiefer warteten Lockwood und George bereits an der Treppe. Wir stolperten zu ihnen hinunter. »Die arme Lucy hat etwas gesehen«, sagte Holly Monroe auf den letzten Stufen. »Sie ist ganz verängstigt.« »Bin ich gar nicht!« Statt der geisterhaften Kälte strömte jetzt heißer Zorn durch meine Adern. Ich hatte Mühe, in ruhigem Ton zu sprechen. Um ehrlich zu sein, war ich auch diesmal nicht sicher, ob sie mich ärgern wollte, aber das war mir egal. »Mit mir ist alles in Ordnung. Es war einfach nur eine sehr starke Erscheinung, sonst nichts.« »Erzähl uns davon, Luz«, sagte Lockwood. Ich schilderte ihnen die Begegnung, so gut ich konnte. »Hat der Geist dich angesehen?« wollte Lockwood wissen. »Hat er dich attackiert?« »Er hat nicht angehalten und hat auch nicht zu mir rübergeschaut. Er ist einfach nur vorbeigekrabbelt. Trotzdem habe ich eine so heftige Geisterstarre noch nie erlebt. Und nicht einen so schneidenden Eishauch. Mir ist immer noch kalt.« Ich setzte mich fröstelnd auf eine Treppenstufe. »Und dann diese Spinne. Hast du sowas schon mal gesehen, Lockwood?« »Nein, aber davon gehört. Es gab ähnliche Fälle, stimmt doch, Kipps, oder?« »Der bekannteste war der im Roten Haus in Bayswater«, erwiderte Kipps. »Und damals Ende der 80er im Bergwerk von Chislehurst. Es können auch noch ein paar Fälle mehr gewesen sein, aber nicht viele, höchstens einer oder zwei.« »Wieso macht ein Geist sowas? Auf allen Vieren zu kriechen? Was soll das?« »Ich bin dafür, dass Lucy nach Hause geht«, sagte Holly Monroe unvermittelt. »In diesem Zustand kann sie nicht weitermachen.« »Das musst du gerade sagen«, explodierte ich. »Du kriegst doch überhaupt nichts mit. Du hast direkt neben mir gestanden und nicht den kleinsten Anflug von Eishauch oder Kriechen im Grauen gespürt. Von Geisterstarre ganz zu schweigen.« »Das hört sich ja an, als sei das ein Verbrechen«, gab Polly zurück. »Ach, lass mich doch in Ruhe.« »Was war das?« Lockwood hatte gesprochen, aber wir waren alle vier herumgefahren, denn am anderen Ende der Abteilung war ein Kleiderständer krachend umgestürzt. Eine Gestalt kam auf uns zugewankt. Kate Godwin mit gezücktem Degen und zerzausten blonden Haaren. Keine Spur mehr von ihrer üblichen lässigen Selbstbeherrschung. Bleich im Gesicht und schwer atmend blieb sie vor uns stehen. »Habt ihr Bobby gesehen?« Wir starrten sie an. »Wie kann der denn weg sein?« fragte Kipps. »Ich habe doch erst vor 5 Minuten nach euch geschaut.« »Vor 5 Minuten? Kommt mir wie 5 Stunden vor. Ich habe ihn überall gesucht. Ich kann ihn nicht finden.« »Wie spät ist es überhaupt?« mischte sich Holly Monroe ein. »Ich habe auch jedes Zeitgefühl verloren.« Ich sah auf die Uhr und bekam es wieder mit der Angst zu tun. »Meine Uhr ist stehen geblieben.« Kipps fluchte leise. »Meine geht rückwärts.« »Jetzt kriegt euch mal wieder ein«, sagte Lockwood. »Ist auch völlig egal, wie spät es ist. Die Geister treiben ihre Spielchen mit uns. Erzähl mal, was passiert ist, Kate.« Kate Godwin strich sich den Pony aus den blauen Augen. Ihr Blick hatte einen zornigen und ängstlichen Ausdruck und glitt flackernd zwischen uns hin und her. Wir waren oben in der dritten Etage, in der Möbelabteilung, bei den Sofas und so. Wir haben ein paar Messungen vorgenommen, dann habe ich eine Stimme gehört und war abgelenkt. Die Stimme hörte sich an wie, ach, ist ja auch egal. Ich bin ein Stück darauf zugegangen. Dann rief mir Bobby zu, er hätte was gesehen. Er klang irgendwie komisch. Ich habe mich umgedreht. Er ist weggerannt. Ich hinterher, aber er war weg. Einfach weg, Kill. Sie sah aus, als würde sie gleich in Tränen ausbrechen. Verdammt nochmal, wir haben noch gesagt, dass wir immer zusammenbleiben, entgegnete Kipps ungehalten. Sie verzog jämmerlich das Gesicht. Wir sind ja zusammengeblieben, aber dann ist Bobby... Schon gut, mischte sich Lockwood ein. Wir finden ihn bestimmt wieder. Was war das für eine Stimme, die du gehört hast? Sie zögerte und sah zu Kipps hinüber. Ist doch nicht so wichtig. Doch, sagte ich gereizt. Du arbeitest hier in einem größeren Team. Du musst uns alles erzählen. Kommandier mich nicht rum, Carly, brauste sie auf. Wenn du es unbedingt wissen willst, ich dachte, ich hätte Ned Shaw gehört. Kipps zuckte sichtlich zusammen. Das kann nicht sein, Kate. Ned ist ganz woanders gestorben. Und wir haben alle Vorschriften eingehalten, Eisen ausgestreut und so weiter. Er kann nicht zurückgekehrt sein. Wie deutlich hast du seine Stimme denn gehört? Erkundigte sich Lockwood. Kate Godwin schüttelte verärgert den Kopf. Wie es aussieht, kann ich ihn ja gar nicht gehört haben. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen durchgedreht. Kein Wunder, wenn man zu lange mit Carly zusammen ist. Aber Bobby... Du hast recht, wir müssen ihn suchen. Vorher müssen wir aber noch... George! Zwei weitere Gestalten kamen aus der Dunkelheit gerannt. Vorneweg der untersetzte George, gefolgt von der größeren, aber wegen der kolossalen Downjacke noch unförmigeren Flo. Die Beine erinnerten an zwei zerlaufene Marshmallows. Beide hatten rote Gesichter und waren ganz außer Atem. Da stimmt was nicht, Lockwood, schnaufte George. Gerade eben hat Flo im Untergeschoss etwas gesehen. Keinen von diesen Schemen, vor denen es hier nur so wimmelt, sondern einen Geister, außer wie... Wie wär doch gleich, Flo? Anders als Kate Godwin, anders als Kipps, anders als... Ja, ich gab's zu, anders als ich. Mein Herz klopfte immer noch wie verrückt und ich sah auch immer noch den grässlichen Krabbelgeist vor mir, wirkte Flo bei uns so gelassen und schnippisch wie immer. Der Name sagt euch sowieso nichts, aber der Knackpunkt ist der... Sie lupfte ihren Strohhut und kratzte sich die verfilzte Mähne. Es war jemand, den ich mal sehr gern hatte und der nicht mehr am Leben ist. Ich habe den starken Drang gespürt, der Erscheinung zu folgen. Aber Cubbins hat eine Salzbombe geschmissen und mich festgehalten. Gut gemacht, George. Lockwood blickte nachdenklich in die Runde. Wenn man bedenkt, dass Kate uns etwas ganz Ähnliches berichtet hat, könnte man fast meinen, wir hätten es hier mit einer Chimäre zu tun, beendete George den Satz. Mit einem Geist, der eine übersinnliche Verbindung zu seinem Gegenüber herstellt und die Erscheinung eines Menschen annimmt, der dem Betrachter viel bedeutet, ganz gleich, ob der Betreffende schon tot oder noch am Leben ist. In beiden Fällen ist es eine verstörende Erfahrung. Der Geist bezieht seine Kraft aus dem, was die Gedanken seines Gegenübers am meisten beschäftigt. Das heißt, wenn man immerzu an etwas Bestimmtes denkt oder zum Beispiel um jemanden trauert, ist man eine leichte Beute. Das erklärt aber immer noch nicht die Erscheinung, die ich gesehen habe, wandte ich ein. Mag sein, trotzdem hat Kate diesen Ned Shaw gehört, hielt Holly dagegen. Vielleicht hat ja auch Vernon etwas gesehen oder gehört, das ihn dazu gebracht hat, unsere Abmachung zu vergessen, dass wir zusammenbleiben. Jedenfalls ist er offenbar verschwunden und keiner weiß wohin. Wir müssen ihn endlich suchen, rief Godwin wütend und verzweifelt aus. Wieso stehen wir hier noch rum und quatschen? Es ist mir scheißegal, ob es sich um eine Chimäre handelt oder um einen harmlosen Flimmerer. Los, kommt! Sie machte einen Schritt in Richtung Treppe. Holly legte ihr die Hand auf den Arm. Warte, du kannst ja nicht alleine rauf. Lass mich los! Ein Klirren ließ ihr Bein verstummen. Lockwood klopfte mit dem Degen auf den Glasdeckel einer Verkaufsvitrine. Aufhören! Streiten bringt jetzt gar nichts. Wie lautet die wichtigste Regel für das Betreten eines heimgesuchten Ortes? Ruhe bewahren. Ganz gleich, womit wir es hier zu tun haben, wir dürfen nicht zulassen, dass es unsere Gefühle anzapft und dadurch noch mächtiger wird. Er steckte den Degen wieder in die Gürtelschlaufe. Ich sage es nicht gern, aber es sieht ganz so aus, als wären wir mit diesem Fall überfordert. Die Quelle ist nicht aufzufinden und allem Anschein nach ohnehin viel zu mächtig. Deshalb sollten wir Vernon suchen und uns dann schleunigst verziehen. Wenn wir gründlich suchen wollen, müssen wir uns aber wieder aufteilen, sagte Kipps. Stimmt, das passt mir auch nicht, aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Gut, aber dann kommt Kate mit uns. Einverstanden. George und Flo, Lucy und Holly, eure Teams bleiben unverändert. Wenn jemand Bobby entdeckt, wirft eine Leuchtbombe und dann kommen die anderen sofort dorthin. Danach hauen wir ab. Keiner lässt einen anderen allein losziehen. Alle passen auf, ob ihr Teampartner von einem Geräusch oder einer Gestalt abgelenkt wird. Das ist ein Befehl. Tut einfach so, als wärt ihr eine Hüfte zusammengewachsen. Noch Fragen? Holly und ich wechselten einen Blick, sagten aber nichts. Die Gruppen brachen auf. Lockwood ging nicht gleich mit, sondern wartete noch auf mich. »Du bist ziemlich blass, Lucy, was du vorhin gesehen hast.« Ich hob die Hand und unterbrach ihn. »Ich habe nicht vor, jetzt zu kneifen. Wir müssen Vernon schnell finden. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.« »Ich wusste, dass du das sagen würdest. Ich weiß, wie stark du bist. Also gut. Aber pass auf dich auf.« »Kein Problem. Es ist nur... Muss ich wirklich wieder mit Holly losziehen?« Er grinste mich an. »Warum nicht? Ihr beide ergänzt euch doch hervorragend. Und sie hat große Stücke auf dich.« »Wie kommst du denn darauf? Ich höre nie mal ein gutes Wort von ihr.« »Naja, ich würde sagen, ich höre von dir nie ein gutes Wort über sie. Umgekehrt dagegen, du wärst überrascht. Aber ob es dir nun gefällt oder nicht, ihr beide seid ein prima Team.« Er wandte sich zum Gehen. »Und jetzt hör auf zu meckern und mach dich an die Arbeit.« Auch eine Verabschiedung. Wir gingen getrennte Wege. In einem heimgesuchten Gebäude nach einem verschollenen Kollegen zu fahnden, ist nie besonders lustig. Vernons Verschwinden machte alles nur noch komplizierter, denn wir mussten nicht nur weiteren unsere übersinnlichen Gaben einsetzen, sondern auch alle normalen Sinne weit öffnen, damit uns ja kein Hinweis auf Bobbys Verbleib entging. Beides ließ sich im Grunde nicht miteinander vereinbaren. Konzentrierten wir uns auf das eine, vernachlässigten wir das andere, was wiederum dazu führte, dass sich unsere unterschwelligen Befürchtungen und Ängste noch verstärkten. Die Schemen, die die Etagen bevölkerten, begleiteten uns auf Schritt und Tritt, kamen uns zwar nie zu nah, verzogen sich aber auch nicht. Und dann waren da noch die mächtigeren Wesenheiten, die, wie wir wussten, in den Abteilungen und Fluren umgingen. Mir machten am meisten die leeren Flure und die dunklen Flächen in den Enden der Gänge zu schaffen. Ständig rechnete ich damit, die kriechende Gestalt zu erblicken, wie sie von weitem auf mich zukam. Die verdoppelte Aufmerksamkeit forderte schon bald ihren Tribut. Holly und ich verfielen in mürrisches Schweigen und verständigten uns fast nur noch in Zeichensprache. Wir durchquerten die Abteilungen für Kosmetik und häusliche Abwehrmittel im Schnelldurchgang und gingen dann die Treppe auf der Nordseite des Gebäudes hoch, die bis ganz nach oben führte. Auch in der Abteilung für Bürobedarf entdeckten wir weder Geister noch Bobby Vernon, ebenso wenig in den Sitzungsräumen. Anschließend einigten wir uns wortlos darauf, uns die dritte Etage vorzunehmen, in der er verschwunden war. Dort waren Sofas, Sessel und Tische wahllos zu Parodien echter Wohnzimmer zusammengestellt. Ab und zu riefen wir Bobbys Namen, aber nur leise, weil wir uns instinktiv scheuten, die Stille zu stören und lieber die Ohren spitzten. Wir spähten in Schränke, Kommoden und Lagerräume. Manchmal erblickten wir die anderen von Weitem oder hörten sie rufen, aber inzwischen waren sämtliche Geräusche und Gestalten verdächtig und wir hielten uns von ihnen fern. Bobby war nirgends zu finden. Wir kamen in das Treppenhaus mit den Aufzügen. »Hier kommen wir nicht weiter«, meinte Holly Monroe. »Lass es uns noch mal eins tiefer versuchen.« Der Schädel in meinem Rucksack schwieg schon eine ganze Weile. Er war bereits verstummt, bevor ich die kriechende Erscheinung und ihr Spinngefolge erblickt hatte. Jetzt spürte ich, dass er sich auf meinem Rücken wieder bemerkbar machte. »Wenn ihr euren Kollegen jetzt im Stich lasst, dann stirbt er.« »Aber hier ist er nicht.« Ich kümmerte mich nicht um Holly Monroes erstauntes Gesicht. Für sie musste es sich anhören, als plapperte ich einfach so vor mich hin. »Wir haben überall gesucht.« »Wirklich überall?« Ich sah mich um. Treppen, Wände, cremefarbener Marmor und Mahagoniholz. Hinter uns schimmerte das Messing der Aufzugtür. Der Strom war abgestellt. Vernon konnte nicht eingestiegen sein. Die Tür ging ja gar nicht auf. Trotzdem. Ich trat vor den Aufzug und legte das Ohr an die Tür. Ich glaubte, ein leises Stöhnen zu vernehmen, ein ersticktes Jammern. »Bobby?« fragte ich. »Bist du da?« »Er kann nicht im Aufzug sein.« Holly Monroe stellte sich neben mich. »Der Strom ist doch...« »Sei mal still. Ich glaube, er hat mir geantwortet. Ich habe etwas gehört.« Ich drückte auf den Knöpfen an der Wand herum. Nichts tat sich, aber ich hatte zum Glück eine Alternative in der Tasche. »Ein Brecheisen?« Holly blickte skeptisch. »Das wird Mr. Aikmir aber gar nicht. Zum Kuckuck mit Aikmir. Er hat behauptet, dass es hier keine Geister gibt. Red kein dummes Zeug und hilf mir lieber.« Ich rammte das Brecheisen in den Spalt der Aufzugtür und versuchte, sie aufzustemmen. Holly zog ein grimmiges Gesicht. Sie vermied es, mich anzusehen, packte aber zu, und wir setzten unser gemeinsames Gewicht an dem kurzen Hebel an. Erst richteten wir überhaupt nichts aus, dann ertönte ein störrisches Knirschen, und irgendein Mechanismus gab nach. Die Türhälften schoben sich auseinander. Nicht weit, nur ein Viertel der gesamten Breite. Aber das reichte schon. Dahinter Finsternis. Und von weiter unten ein leises Ächzen. Ich leuchtete mit der Taschenlampe in den leeren Schacht hinein. Ölfleckige Ziegel und schwarze Kabelschlingen, aber keine Aufzugkabine. Als wir uns vorbeugten, konnten wir etwa 2 Meter weiter unten das Kabinendach ausmachen. Und auf dem Dach einen kugeligen Umriss. Bobby Vernon, der die Beine angezogen hatte und krampfhaft seine mageren Knie umklammerte. Er sah fürchterlich aus. »Was ist denn mit dem los?« fragte ich. »Glaubst du, er ist geisterstarr?« »Nein, aber er hat eine Platzwunde im Gesicht.«